Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit hinter die Kulissen des einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Ich formuliere es mal so, ich komme sehr gut mit mir klar und ich mag mich, das ist ja schön, aber gleichzeitig tatsächlich bin ich extrem selbstkritisch und beschimpfe mich auch täglich. Also es gibt so viele Momente jeden Tag, wo ich sage, ach wie dumm, du bist so dumm, aber ich meine es zu mir, weil ich wieder irgendwas verpeilt habe.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Wir haben in diesem Podcast oft über das besondere Verhältnis zwischen denen gesprochen, die Ideen haben, und denen, die dafür bezahlen müssen. Der Künstler hängt vom Galeristen ab, der Architekt vom Bauherrn, der Regisseur vom Produzenten, der Journalist vom Verleger. Das sage nicht ich, das schreibt mein heutiger Gast zu diesem Thema und sagt, Zitat, in der Kreativwirtschaft gibt es Erfolg nur zu zweien. Das stimmt wahrscheinlich und trotzdem können die, nennen wir sie mal Ja-Aber-Menschen, die überall sind und in irgendwelchen Konferenzräumen nur darauf warten, dass jemand seinen Vortrag beendet hat, um dann zu sagen, was an dieser eigentlich guten Idee schlecht ist, die können Kreative wahnsinnig machen oder in den Wahnsinn treiben, wenn sie das nicht schon von sich aus sind. Ich freue mich, dass ich über all das mit dem, und das kann man glaube ich so sagen, legendären Werber Jean Remy von Matt sprechen kann, auch wenn er selbst in seinem Buch am Ende seinen Legendenstatus in Frage stellt. Und ich hoffe, dass wir in den kommenden 45 Minuten die unterhaltsamsten, kurzweiligsten 45 Minuten sein werden, die es lange in diesem Podcast gegeben hat, dass wir ein für alle Mal klären können, was eigentlich Kreativität ist. Herzlich willkommen, Jean-Remy. Schön, dass es geklappt hat.
Lieber Lars, gib mir dieses Manuskript. Ich kann das noch verwenden als Intro. Ich muss ja immer wieder mal eine Ansprache halten zu meinem Buch und ich hätte es nicht besser schreiben können.
Dann kannst du, bevor wir über das Buch sprechen, und da gibt es viel zu besprechen, ich habe es sehr gern gelesen und viele, das finde ich immer schön, wenn man in den Büchern Sätze findet, von denen man denkt, die schreibe ich mir raus und die merke ich mir und vielleicht verwende ich die auch mal. Wir wollen da gleich lange drüber sprechen, aber ich schicke ja auch immer allen Gästen dieses Podcast einen Fragebogen. Das habe ich bei dir auch gemacht. Mhm. Und du hast bei dem Fragebogen so viele wunderbare Dinge gesagt, die ich noch nicht kannte, dass wir darüber auch kurz vorab sprechen müssen. Das Erste, du bist offensichtlich bei irgendeiner Agentur mal nach der Probezeit rausgeflogen?
Oh ja, das war der wichtigste Flug meiner Karriere. Und da war ich noch relativ jung, also so 24. Ich habe mich wahnsinnig angestrengt, um dem geforderten Niveau zu entsprechen. Ich habe es aber einfach nicht hingekriegt. Und das war eigentlich das intensivste halbe Jahr meiner ganzen Karriere. Hätte auch noch länger gedauert, wenn ich nicht nach einem halben Jahr geflogen wäre. Aber immerhin, die Inhaber dieser Agentur damals haben mir gesagt, geh mal in eine Agentur, wo es ein bisschen humaner zugeht, ein bisschen langsamer zugeht, lerne ein bisschen was und dann komm zurück. Die haben mich dann tatsächlich nach einem Jahr wieder angerufen und gesagt, so, kannst du jetzt was? Ich habe gesagt, ja. Kommst du wieder zu uns? Habe gesagt, nein.
Weil du dich dann selbstständig gemacht hast, schon dann?
Nein, lange nicht. Ich war ja sehr lange, ich war 16 Jahre Angestellter. Aber da war ich dann irgendwie zu stolz. Ich dachte, die haben mich rausgeschmissen. jetzt sollen Sie mal sehen, was Sie davon haben.
Das ist interessant, dass du sagst, du warst 16 Jahre Angestellter, weil jeder würde sagen, okay, den kenne ich, ne, jung von matt und gefühlt warst du immer Unternehmer. Warst du Angestellter, das schreibst du auch in dem Fragebogen, weil du schon jemand bist, der auch Angst hat, der Sicherheit braucht, so lange?
Nein, eher, weil es mir als Angestellten sehr gut ging. Also ich hatte, es gibt ja viele Leute, die schon im Sandkasten Unternehmer werden wollen oder die schon im frühesten Kindesalter träumen sie davon, mal selbstständig zu sein. Und bei mir war das eher nicht so, weil ich Verantwortung scheue und auch eher ein zögerlicher, zaudernder Feigling bin. Und ich fühlte mich als Angestellter super wohl. Also geregeltes Gehalt, keine Planungsunsicherheit, genügend Lob und also das war, und ich fühlte mich auch, also am wohlsten fühlte ich mich, wenn ich leicht unterbezahlt war. Das war für mich immer das perfekte Gefühl, weil ich jeden Tag mir gesagt habe, okay, egal was du hier machst, du wirst jederzeit mindestens woanders das Gleiche verdienen. Also das war, unterbezahlt sein war bei mir Freiheitsgewinn.
Was hat dich dann dazu geführt, dich dann doch selbstständig zu machen nach diesen, wenn man sagt, 16 Jahren ist eine lange Zeit und da muss man sich erstmal trauen?
Genau, ich habe mich recht spät selbstständig gemacht, also wir beide. Wir waren schon kurz vor 40 und wenn man so will, war es eine, man kann fast sagen, eine Schnapsidee oder es war kein großer Plan, sondern im kreativen Leben wird man emotional hin und her geschüttelt, man hat sehr viel, es ist ja ein ständiger Gang zwischen Gefühl und Kalkül, es gehen Dinge schief, man wird mal nicht gelobt, man wird mal abgelehnt und so weiter. Also Frust und Freude wechseln sich im Stundentakt und irgendwann hatte ich zufällig irgendeinen Frust, also fühlte mich in der Firma, wo ich war, zurückversetzt und zufällig zur gleichen Zeit mein Partner auch und zufällig waren wir gerade auf dem Spaziergang zusammen und beide hatten so ein bisschen Frust und haben dann gesagt, wollen wir es nicht selber mal versuchen. Wir waren unabhängig, das ist natürlich sehr wichtig, also wir hatten noch keine Familie, wir hatten keine Häuser abzubezahlen, keine Wohnungen und lebten eigentlich ganz relativ bescheiden und haben gesagt, das Risiko ist quasi null. Wenn es nicht klappt, gehen wir wieder als Angestellte, aber komm, wir versuchen das mal. Das ist die ganze Gründungsgeschichte. Spannender wird's nicht. Wir haben dann allerdings vor der Gründung wollten wir dann allerdings noch mal wissen, ob wir überhaupt zusammenpassen. Weil wir kannten uns nicht so gut. Also wir waren.
Muss man sagen, es geht um Holger Jung, natürlich sozusagen
genau,
das kaufmännische Pendant auf der Seite, kann man
ja,
sagen.
Genau, ja, genau. Das war also quasi die andere Seite, ja, die für Kreative wahnsinnig wichtig ist, weil wenn sie diese andere Seite nicht gut vertreten haben, können sie nicht wirken. Und genau, wir kannten uns nur so vage. Und haben uns dann vorgenommen, ein Wochenende lang nach Rügen zu fahren, irgendwo in ein Hotel, und 40 Fragen zur Agenturgründung unabhängig voneinander zu beantworten, am Abend und am nächsten Morgen beim Frühstück zusammenzulegen, um zu gucken, ob es passt. Und diese Fragen, da waren größere Themen, also so quasi, was ist unsere Positionierung, was sind unsere Werte, aber es waren auch banale Geschichten, was ist unsere Hausfarbe und sowas. Und es ist so schade, dass ich diese verdammten Scheißfragen nicht mehr habe, weil wenn ich die, also es ist ein wunderschönes Zeitdokument unserer
Absolut.
Firma wäre es.
Habt ihr das weggeschmissen?
Ja, natürlich weggeschmissen, weil wir wussten ja nicht, dass daraus was wird. Also wir haben, und die Zuversicht war ausreichend. Also natürlich waren wir nicht, wir sind ja nicht eineiig, also es war jetzt nicht alles deckungsgleich. Zum Beispiel bei der Hausfarbe hatte er, glaube ich, blau und ich grün oder umgekehrt. Und wir haben dann so ein Blau-Grün draus gemacht. Aber es reichte, um den Schritt zu wagen. Und so fingen wir an.
Da hast du Glück gehabt, denn wenn man viele Kreative, die in diesem Podcast sind und die immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, dass es so schwer ist, auf der anderen Seite einen Kaufmann zu finden, der einen versteht. Also der nicht auch so, ach Gott, der Kreative wieder und wir machen mal eine Excel-Tabelle. Das ist ein Glücksfall.
Das ist ein riesen Glücksfall. Also das ist, wenn du so willst, der Glücksfall meines Lebens. Allerdings auch seines Lebens. Also weil du kannst das vorher nicht genau. Also es gibt keine Dating-App, die dir den richtigen Partner zuspielt. Und es gibt auch Gespräche nützen auch nichts, weil es geht ja dann um die echte Arbeit, um die echte Zusammenarbeit. Harmoniert man dann? Harmoniert man in der Niederlage? Also wenn Dinge schief gehen und Dinge in einer Werbeagentur gehen Dinge immer schief oder unbedingt schief. Harmoniert man im Erfolg? Genauso wichtig. Oder bildet sich dann plötzlich Neid, dass der eine sagt, okay, schöner Erfolg, aber eigentlich war es meiner und nicht seiner. All das ist in Gesprächen vorab praktisch nicht zu ermitteln.
Ist das sozusagen die Bringschuld des Kreativen? Weil natürlich gerade in der Werbung, in der Medizin, bei den Chefärzten, bei den Architekten, bei den Journalisten, der strahlt, ist immer der Kreative. Ne? Weil am Ende ist, das war die Idee, das ist aus dem Nichts geboren. Und der Kaufmann ist der Kaufmann. Das Interessante bei euch beiden ist immer so, dass ihr das gar nicht so gespielt habt. Wenn ich ganz ehrlich bin, na klar wusste ich, Jean-Rémy Format ist ein Kreativer. Aber ich war mir gar nicht so bewusst, ist Holger Jung eigentlich nicht auch ein Kreativer? Ist er nur ein, also ihr habt das nicht sozusagen so, man, bei anderen Leuten weiß man das. Bei der Zeit weiß man, Giovanni Di Lorenzo ist der Chefredakteur und Rainer Esser ist der Kaufmann. Bei euch wusste man das nicht. Was hat das für eine Rolle gespielt, dass man als Kreativer sich dann eben halt auch zurückhält und nicht glaubt, ich bin sozusagen der Schöpfer und der andere ist nur der mit der Geldkassette?
Ja. Also wir waren von Anfang an sehr brüderlich in allem. Wir haben ja auch immer in einem Doppelzimmer übernachtet, also grundsätzlich. Am Anfang aus Kostengründen, weil es war teuer, zwei Einzelzimmer zu buchen auf unseren Akquisitionstouren. Und darum haben wir immer Doppelzimmer genommen. Wir machen das noch heute. Mhm. Also wir verreisen heute selten. Aber wenn wir heute verreisen, immer noch im Doppelzimmer. Das heißt, wir waren uns sehr grün, sehr nah. Und Holger Jung ist zwar Kaufmann, also das ist seine Funktion, aber letztlich ein sehr kreativer Geist. Und es gibt gewisse kreative Themen, die bei mir schwach ausgebildet sind, zum Beispiel Stil, also Stil und Geschmack, das ist nicht meins. Da habe ich mich immer, habe ich mich nie groß für interessiert. Jetzt und er aber schon. Also er ist ein sehr sehr begabter Fotograf. Er macht tolle Bilder, er sammelt Kunst. Er hat eine toll eingerichtete Wohnung. Also bei ihm spielt Stil und Geschmack eine große Rolle, bei mir eher nicht. Mhm. Und so hat er auch viel Kreatives in unsere Beziehung eingebracht.
Das sagst du jetzt einfach so und da klingt wieder das durch, was auch viele sagen, die dich besser kennen. Der Einblick von draußen ist ja immer, und das schreibst du auch in dem Fragebogen, du likest an so einer chronischen Selbstverliebtheit und weißt gar nicht, ob es eine Stärke oder eine Schwäche ist. Jetzt habe ich mit anderen Menschen gesprochen, die dich besser kennen, sagen, das wird er wieder sagen. Aber er ist auch so unglaublich selbstkritisch. Er ist eigentlich nie zufrieden mit dem, was er macht. Und wir haben uns manchmal in Konferenzen haben wir gedacht, oh, bitte, jetzt sag endlich, dass es gut ist, dass es fertig ist. Und dann hat er es nochmal herausgezögert. In dem Buch beschreibst du das in der Szene, dass zwei Kollegen sagen, woran sie denken müssen. Ich glaube, wenn man so sagen, wenn sie den Geschlechtsverkehr noch verlängern wollen, haben die Kollegen gesagt, dann denken wir an Konferenzen mit dir, Jean-Rémy. Genau. Also ist das ist beides. Ne? Also diese Überzeugtheit gibt es schon bei dir, aber genau. Sofort tritt zu der Überzeugtheit dieses, ist das wirklich?
Ja, nee, da ist was dran. Also Selbstverliebtheit ist ein böses Wort, aber ich formuliere es mal so, ich komme sehr gut mit mir klar und ja, ich mag mich. Das ist ja schön. Aber gleichzeitig tatsächlich bin ich extrem selbstkritisch und beschimpfe mich auch täglich. Also es gibt so viele Momente jeden Tag, wo ich sage, ach wie dumm, du bist so dumm. Aber ich meine es zu mir, weil ich wieder irgendwas verpeilt habe. Vorhin bin ich zu spät gekommen, auch zu euch, also zu dir. Auch wieder aus Dummheit. Ich wusste nicht, dass Hamburg so groß ist. Dabei habe ich 35 Jahre hier gewohnt. Also ich bin irgendwo ausgestiegen aus der U-Bahn, da am Jungfernstieg und dachte, das sind 3 Minuten zu euch, sind aber mindestens 10 Minuten. Ja. Und ich ärgere mich über mich den ganzen Tag.
Und du hast, das fand ich auch interessant, in dem Buch geschrieben, weil du ja sozusagen wirklich diese Legende bist und weil jeder dich mit verschiedenen Werbeslogans sagen, das ist doch von Jean-Rémy Format, hast du gesagt. Du müsstest sagen, mit den meisten Slogans, die aus eurer Agentur kommen, von Jungformat kommen, hättest du gar nichts getan. Deine größte Leistung sei gewesen, das ist wahrscheinlich wirklich untertrieben, nicht im Weg gestanden zu haben.
Schon, also eben nicht mit Bedenken Leute gebremst zu haben, sondern sie natürlich eher, also auch nicht im Weg gestanden, ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Also ich stand mit meinem Anspruch schon manchmal auch ein bisschen im Weg. Aber die wichtigste Leistung, was jetzt unser kreatives Produkt angeht, ist von mir ist, dass ich die Leute überhaupt geholt habe. Mhm. Also die Leute geholt habe, dass ich die Leute wohlgefühlt habe, dass wir den Kreativen ein Raum, ein Umfeld geschaffen haben, wo sie sich wohlfühlen und ihr Bestes geben können. Das ist nach kurzer Zeit schon die wichtigste Leistung gewesen. Weil mit dem Besten oder mit den berühmtesten Arbeiten unserer Agentur habe ich kreativ nichts zu tun. Die habe ich gesehen, wenn sie erschienen sind. Mhm.
Aber es muss doch Geiz ist geil ist so ein Slogan, den man kennt von euch. Bild dir deine Meinung. Gibt's keinen, wo du sagst, das war meine Idee? Geiz ist geil schon, oder nicht?
Geiz ist geil, da weiß ich's nicht wirklich. Und es kann sehr gut sein, dass das von jemand anderem ist. Weil so eine Sloganentwicklung ist ein relativ unromantischer, langatmiger Prozess. Da werden Listen geschrieben von mehreren Textern und Texterinnen. Und diese Listen werden dann ausgesiebt. Dann hängt man mal so 12 Slogans an die Wand, schickt 30 Leute rum, die sollen dann Pünktchen kleben und dann geht es weiter.
Tatsächlich, so wie wir das beim Workshop machen, Sachen, die wichtig, die kleben Pünktchen.
Genau, einfach so. Also man siebt immer, man iteriert und iteriert und irgendwann ist es dann eine Formulierung und man weiß nicht mehr genau, ist die jetzt zusammengesetzt aus 2 Vorschlägen, wer hat das wo auf die Liste geschrieben. Also das ist nicht immer klar. Genau, und insofern, klar, ich kenne ein paar Sachen, bin ich sicher, dass ich es war. Aber lustigerweise gibt es auch Ideen, wo ich ganz sicher bin, dass ich sie hatte, aber andere sind auch ganz sicher, dass sie die Idee hatten. Also wo man sich einfach nicht geeinigt hat. Also der Mensch tendiert dazu, eine Idee zu vereinnahmen.
Insbesondere, wenn sie gut war. Was ist dann deine Leistung gewesen? Ich habe auch gehört, bitte immer verbessern, wenn ich Quatsch erzähle. Ich habe auch gehört, dass es allein einen Unterschied macht, wenn du im Raum bist. Weil die Leute sagen, das ist Jean-Rémy Format. Und weil sie dann allein schon so einen Respekt vor der Lebensleistung haben. Das heißt, das ist ja, da hast du jetzt sozusagen die Endstufe erreicht. Du musst gar nichts mehr sagen. Du musst einfach nur da sein und veränderst offensichtlich die Atmosphäre.
Also natürlich habe ich in den ersten Jahren, also in den Gründungsjahren, habe ich natürlich vieles selber gemacht, vieles vorgegeben und wenn man so will, die Messlatte definiert, also den Anspruch definiert. Und diese Messlatte ist geblieben, auch ein bisschen den Geist definiert. Und dieser Geist ist ja in unserem 7. Leitsatz praktisch formuliert, wir bleiben unzufrieden. Also dass man eben mit der ersten Idee grundsätzlich nicht zufrieden ist, auch wenn sie die beste ist, dann kommt man eben wieder auf die erste Idee zurück. Aber nach der ersten Idee muss eine Reise beginnen, diese Idee zu verbessern oder zu verändern, bis man wirklich weiß, was die beste Idee ist. Und letztlich, dieser Anspruch, den hat die Agentur heute noch und immer mehr wurde zu meiner Leistung, die richtigen Leute zu holen und natürlich auch zu kombinieren.
Du hast, und damit kommen wir gleich über, zu der Frage, was Kreativität ist, du hast dann auch jemanden geholt, der im Journalismus mit Schimpf und Schande davongejagt wurde und der, glaube ich, bis heute noch bei Jungformat ist, nämlich Klaas Relotius. Und du schreibst in dem Buch, dass du gar nicht lange nachdenken musstest, ihn zu holen. Warum nicht?
Ich habe ihn, ich musste nicht lange nachdenken, ich wollte ihn kennenlernen.
So, erstmal, genau.
Genau, weil ich habe eben gehört von diesem Fall und wie er dann mit Schimpf und Schande verjagt wurde und praktisch für alle Sünden, die der Journalismus in den letzten Jahrzehnten verbrochen hat, war ein Schuldiger gefunden. Und irgendwie interessierte mich dieser Mensch. Ich dachte, wer so brillant, also erst so gefeiert wurde, weil er ist ja preisgekrönt gewesen, er wurde hofiert und gefeiert für seine tollen Reportagen. Also wer Deutschlands wichtigstes Nachrichtenmagazin so lange täuschen kann, der kann nicht ganz unbegabt. Das muss, der muss zumindest eine spannende Persönlichkeit sein. Und dann habe ich versucht, an ihn ranzukommen. Das war aber sehr schwierig, weil er ja nach diesem Fall ist er mehr oder weniger abgetaucht. Niemand wollte ihn kennen. Also ich habe ein paar Freunde beim Spiegel und die wollten ihn, also irgendwie bin ich nicht an seine Adresse gekommen. Meine Assistentin Sandra hat es dann geschafft. Und so habe ich ihn dann irgendwann kennengelernt und habe festgestellt, ein sehr reflektierter, selbstkritischer und sowieso begabter Mensch. Mhm. Und dann dachte ich, also der hat jetzt im Journalismus hat er ewiges Berufsverbot, aber wir machen Werbung. Bei uns hat Fantasie einen anderen Stellenwert als bei euch. Und warum nicht ihm eine Chance geben? Und ich habe ihn aber nicht selber eingestellt, sondern ich habe ihn praktisch vermittelt, weil ich war dann schon nicht mehr operativ. Das heißt, ich habe da keine Entscheidung getroffen. Insofern ist das Motto Entscheider treffen Heider oder Heider trifft
Entscheider. Entscheider treffen Heider war genau richtig. Genau richtig.
Genau. Das ist für mich völlig falsch, weil ich entscheide ja gar nichts mehr. Ich bin ja
Nicht-Entscheider.
Genau. Aber also ich habe es nicht entschieden. Aber ich habe es vermittelt. Ich habe ihn empfohlen und ich habe dann nur noch gehört, er hat sich super gemacht, kam super an im Team und hat immer wieder tolle Sachen gemacht.
Und da kommen wir zum Thema, du sagst Fantasie. Die anderen haben ja Klaas Relotius vorgeworfen, gelogen zu haben. Und wenn ich das Buch richtig gelesen habe, ist ein Merkmal von Kreativität, sie lügt. Und das hast du am Beispiel deiner Mutter unter anderem beschrieben. Also Kreativität hat was mit Lügen zu tun?
Das finde ich schon, weil die Wahrheit ist ja banal. Die Wahrheit, die liegt da, also man guckt irgendwo hin und man sieht die Wahrheit. Die Lüge muss man sich ausdenken. Also das heißt, jede Lüge ist ein kreativer Akt und man denkt sich eine Lüge erst dann aus, also man macht sich die Mühe, eine Lüge auszudenken, erst dann, wenn die Wahrheit die schlechtere Alternative ist.
Ganz genau.
Also jetzt mal wertfrei beurteilt. Sprich, eine kreative Idee ist von vornherein eine Lüge, weil man kreiert etwas und man bildet nicht einfach nur ab, was ist. So gesehen, und ich erzähle in dem Buch ja sowieso sehr viel von meiner Mutter. Also meine Mutter ist, also es gibt zwei Menschen, die in dem Buch die Hauptrolle spielen, Edith und Erich, also meine Mutter Edith und Erich Sixt, mein liebster, langjährigster und mutigster Kunde. Und meine Mutter hat wunderbare Lügengeschichten erzählt, aber immer mit einem positiven Grund, mit einem positiven Effekt. Also ein Beispiel, wenn wir uns wehgetan haben, hat sie eisgekühlt, sie hatte immer eisgekühlte Schokolade im Kühlschrank, da hat sie sofort ein Stückchen Schokolade geholt und auf die Wunde gehalten und uns erzählt, das sei die beste Wundlinderung, die es gibt. Und nach wenigen Sekunden hat sie gefragt, tut's noch weh oder kann man schon essen? Und man konnte es immer schon essen.
Okay.
Und das ist so eine typische Lüge meiner Mutter, ja, die aber eben nicht böse ist, sondern einfach problemlösend.
Und dann passt das. Dann sind wir gleich, wir springen so ein bisschen her, aber es passt gerade, weil du Erich Sixt nennst. Jeder kennt eure Sixt-Werbung, jeder kennt die Sixt-Werbung. Ist Sixt nach wie vor bei Jungformat?
Ja, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Also jeder kennt diese Sixt-Werbung und man denkt, ja, das ist sozusagen, das war das Meisterstück von Jungformat. Und dann schreibst du, dass das Verdienst dieser Werbung eigentlich vor allen Dingen Erich Sixt gebührt, der nämlich als Kunde total mutig gewesen sei und all das, was sie ihm vorgeschlagen hat, mehr oder weniger einfach gemacht hat.
Also nicht willenlos, also der saß nicht da und hat einmal gesagt, ja komm, wir machen, aber nee, der hatte schon eine Meinung, aber eben eine sehr mutige Meinung. Das heißt, er ist auch bei verrückten Ideen nicht zurückgeschreckt, sondern er ist ein typischer Warum-nicht-Mensch, der also bei allem sich erstmal fragt, warum nicht? Und sehr oft, warum nicht eben diese eine verrückte Idee? Und dann ist sie eben erschienen. Und ich muss sagen, natürlich ist das ein bisschen untertrieben, wenn ich sage, jede Werbeagentur hätte die gleiche Leistung erzielt mit diesem sehr mutigen Kunden. Zumindest jede sehr begabte, sehr fleißige Agentur, wie wir es eben sind. Aber die Ehre oder den größten Teil der Ehre gebührt ihm. Also das muss ich wirklich sagen.
Du sitzt mir gegenüber in einem schwarzen T-Shirt. Man kennt dich auch in T-Shirts vor allem. Aber bei Erich Sixt hast du dann Krawatte getragen?
Genau. Also ich bin heute ganz in Schwarz, bin ich ganz selten. Das ist ja so Werber-Style. Bin ich ganz selten. Also ich bin stylingmäßig völlig willenlos. Also ich ziehe an, was im Schrank oben liegt. Aber Sixt, nee, natürlich nicht. Also Sixt bestand sehr lange, also bis etwa zur Jahrtausendwende, bestand er auf Krawatte. Das heißt, er hat ein Meeting sofort abgebrochen, wenn jemand keine Krawatte trug. Und ich hatte, wenn wir zu Sixt flogen, hatte ich immer Krawatten, Ersatzkrawatten dabei für die Teammitglieder, die ihre vergessen hatten oder die das nicht wussten. Und eine nette Anekdote ist, dass ein Wettbewerber von uns, der wollte uns mal den Etat klauen. Der hatte irgendwie eine Beziehung hergestellt und hatte dann einen Termin mit Herrn Sixt. Der kannte aber den Krawattentrick nicht und setzt sich dahin in das Konferenzzimmer in Pullach. Und Herr Sixt kommt rein und sagt, ich sah das als wichtiges Meeting und habe mich entsprechend angezogen. Sie offensichtlich nicht, dann sollten wir das Meeting auch nicht machen. Und vorbei, fertig, der nette Versuch. Der war dann wieder draußen.
Gut für euch. Also, Kreativität hat was zu tun mit Fantasie, mit Lüge, mit Leuten, die das zulassen. Wie bist du umgegangen mit diesen, du nennst sie Ja-Aber-Menschen? Man kennt die auch, man kommt in einen Konferenzraum, ist begeistert, hat eine ganz tolle Idee und dann sitzt da jemand, von dem man denkt, Alter, du hast noch nie irgendwas dazu irgendwas dazu beigesteuert. Und kommt dann aber, und dann geht's relativ schnell mit, haben wir noch nie so gemacht, oder weiß ich nicht. Da ist ja dann auch, glaube ich, ist auch eure Kampagne mit den Fähnchen, ne? Wir nehmen die Fähnchen wieder und so. Ich habe das mal erlebt bei einem Chefarzt, der mit einem kaufmännischen Direktor irgendwann so lange gestritten hat, bis der Chefarzt aufgestanden ist, den Zettel mit den nächsten Operationen hochgehalten hat und gesagt, wissen Sie was? Das sind die nächsten 5 Operationen heute Nachmittag. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und ich glaube, so fühlt man sich als Kreativer ja, das ist ja es geht nicht darum, nicht verstanden zu werden, sondern das Gefühl zu haben, da sind welche, die haben immer was dagegen,
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Und einfach nur, weil sie gar nicht ins Risiko gehen wollen, gehen müssen und weil sie am Ende des Jahres dann sich freuen, wenn alles so ist, wie es geblieben ist. Wie hast du das, wie kriegt man das emotional geregelt, wenn man ja Feuer und Flamme für eine tolle Idee ist?
Das ist natürlich ein großes Thema und ich habe den Eindruck, es ist noch größer geworden. Mhm. Also die Ängstlichkeit im Marketing, der fehlende Mut, eben auch mal eine Entscheidung zu treffen. Jetzt für Herrn Sixt war Mut deshalb relativ einfach, weil er war unkündbarer Besitzer seiner Firma. Das heißt, er hatte jetzt da keine Ängste, aber im mittleren Management von einem großen Unternehmen sieht das natürlich oft anders aus. Und Kreative, gerade in der Kreativindustrie, also jetzt eben zum Beispiel in der Werbung, brauchen schon sehr viel. Ich nenne das Nehmerqualitäten, also wie im Boxer, also man hat ständig Niederschläge, man muss ständig wieder aufstehen, wieder von vorne ansetzen. Also das ist schon oft hart und das gehört auch zur Qualifikation eines guten Kreativen in der Werbung, dass er das aushält, also dass er mit diesen ganzen Bedenken zurechtkommt, dass er dann doch irgendeinen Weg findet. Ich hatte mir mal so einen kleinen Trick ausgedacht, der ist ganz niedlich, habe den auch einige Mal angewandt. Also wenn in einem Meeting, wenn ich eine Idee vorgestellt hatte, die ich sehr gut fand, meistens fand ich die gut, die ich vorgestellt habe, und jemand Kritik hatte, also irgendwie, also aus meiner Sicht unberechtigte Kritik, habe ich nicht von Kritik gesprochen. Ich habe nicht gesagt, also die Kritik, die Sie haben oder das Argument, das Sie haben, sondern ich habe immer von Bedenken, die Sie haben.
Sehr gut,
Und habe immer ständig das Wort Bedenken, also Ihre Bedenken. Also ich habe das so oft gesagt, das Wort, dass so
der Begriff, das ist schlau, Bedenken, dann wird der auf einmal der Bedenkenträger, genau, und Bedenkenträger will keiner sein.
Niemand genau. Will Bedenkenträger sein. Also ich habe die Leute praktisch so stigmatisiert als Bedenkenträger. War so ein kleiner Trick, gibt noch andere Tricks. Mut ist eine große Herausforderung im Marketing, klar.
Und die andere Herausforderung ist, sich als Kreativer, das fand ich interessant, weil ich da viele Kreative wiederentdeckt habe, diese kindliche Begeisterungsfähigkeit zu halten. Du beschreibst das sozusagen mit der Schule, mit dem Beruf, mit der Arbeit in einem Unternehmen, diese Begeisterungsfähigkeit halt verkümmern kann.
Ja.
Aber erkennt man einen guten Kreativen schon daran, dass er dieses Kindliche noch hat? Aus welchen Gründen auch immer, du hast gesagt, und sei es, dass er in der U-Bahn 10 Minuten falsch aussteigt, weil er denkt, es sind nur 3 Minuten?
Ja, ich glaube schon, also ich erlebe an mir oft eine erschreckende Naivität. Mhm. Das nimmt man einem 72-Jährigen gar nicht so richtig ab, aber so in meinem Umfeld wissen die Leute, also manchmal macht er Dinge, wo man denkt, das macht nicht mal, also einem Kind würde man die Ohren lang ziehen, wenn er so einen Blödsinn macht. Und ich glaube schon, dass man sich immer wieder vom Rucksack der Erfahrungen befreien muss als Kreativer. Und in der Tat ist es so, dass der Ernst des Lebens oder vorher noch die Schule, da wird einem Kreativität richtig abtrainiert oder teilweise ausgetrieben. Ich beschreibe im Buch ein wichtiges Erweckungserlebnis, das ich hatte, weil wir sollten mal im Geschichtsunterricht so einen Titel malen von den erfolgreichen Schlachten der Eidgenossen gegen die Habsburger. Und meine Banknachbarin Miriam, die hatte gerade Nasenbluten Und ich habe sie gefragt, ob sie mir ein bisschen davon abgibt und habe mit ihrem Nasenblut diesen Titel gemalt. Wow. Und das Lob für diese herausragende kreative Idee kam in Form einer Ohrfeige. Also das heißt, ich habe eine Ohrfeige bekommen.
Von der Lehrerin oder vom Lehrer?
Von der Lehrerin, ja genau. Ja. Damals gab es noch körperliche Strafen. Das war, wann war das eigentlich so? Das war in, ja, 1960 sowas. Ja. Und, aber diese Ohrfeige, die war schon auch ein wichtiger Weckruf, weil letztlich habe ich dort zum ersten Mal erlebt, dass Kreativität eben auch ungehorsam ist. Kreativität ist Regelbruch, also letztlich eine Ordnungswidrigkeit und muss auch so sein. Also Kreativität muss ja der bestehenden Ordnung widersprechen, sie muss überraschen, sie muss inspirieren. Und als kreativer Mensch muss man mit Widerstand rechnen.
Und da darf man sich, das sehe ich auch so, da darf man sich nicht täuschen, dass wenn man denkt, mein Gott, ist der naiv, kann der nicht mal das, das und das. Vielleicht sind das sogar Zeichen dafür, dass jemand besonders kreativ ist. Ich habe vorhin gesagt, mir sind viele tolle Sätze aufgefallen in einem Buch. Eine, da geht es auch um das Verhältnis Journalismus-Marketing. Du schreibst, Journalismus rutscht von Relevanz in Firlefanz ab und Marketing andersrum. Musst du natürlich, aber ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber du musst es trotzdem einmal erklären.
Ich habe lange überlegt, ob ich das ins Buch schreibe, weil ich dachte, mit diesem Satz verderbe ich mir die gesamte Buch-PR, weil
stimmt,
kein Journalist mehr Lust hat, mit so jemandem zu reden, der so
interessanterweise böse ist. Haben Journalisten irgendwie gut auf andere Sachen reagiert, auf zum Beispiel die durchschnittliche Größe eines Penis und so, wo man auch, stimmt, kann man lange drüber sprechen, aber gut, dieser Satz.
Aber ihr seid ja ein seriöses Blatt. Genau, dieser Satz. Also das ist auch so ein bisschen meiner Geschichte geschuldet, weil damals, als ich eben aus dem Gymnasium kam, gab es unter den Schülern, die schreiben wollten, gab es zwei Gruppen. Die Braven, die wollten in den Journalismus, und die Frechen, die wollten in die Werbung. Mhm. Das war so. Und brav deshalb, weil Journalismus galt damals als, das waren die Gutmenschen, ne? die Menschen, die waren der Wahrheit verpflichtet, die sorgten für Aufklärung, die haben Missstände angesprochen. Und wir Werber waren die bösen Verführer, die mit fiesen psychologischen Tricks versuchen, Leute zu irgendwelchen Käufen zu überreden. Und ich finde schon, dass ich dieses Bild so ein bisschen verkehrt hat, weil die Werbung wurde immer transparenter. Also Leute haben erkannt, Werbung als solche erkannt. Das heißt, es war jetzt kein Geheimnis mehr. Werbung war auch immer kenntlich gemacht. Also man wusste, okay, das ist Werbung. Das muss ich vielleicht nicht ganz glauben. Die zeichnen alles vielleicht ein bisschen rosaroter, als es ist. Und gleichzeitig finde ich, ist Journalismus gerade in den letzten zwei Jahrzehnten, was weiß ich, durch Clickbaiting und so weiter, auch so ein bisschen unseriöser geworden.
Nee, man kann sagen, Journalismus sind, also einige Journalisten, mehrere Journalisten, viele Journalisten sind auf dem Weg, Verführer zu werden. Ne? Also durch eine Zeile, durch eine Überschrift, die vielleicht gar nichts mit dem, oder nicht am Rande nur mit dem Text zu tun hat, die Leute dazu zu verführen, den Text dann zu lesen. So.
Genau, also man kann fast sagen, im Kampf um Relevanz ist Journalismus oft in den Firlefanz abgerutscht. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das sage.
Aber es ist ein Stück Wahrheit dabei.
Ein Stück Wahrheit ist dabei, ja.
Warum werden kreative Ideen immer auf den letzten Drücker fertig? Oder ist das heute nicht mehr so?
Doch, aber ich weiß es nicht. Aber es ist so und es bleibt so.
Weil du weißt ja, du kriegst einen Auftrag und du weißt, dann und dann will der Kunde das sehen.
Es ist ungelöst.
Du hast viel Zeit. Ja. Warum immer die letzten, wird das dadurch, also das, es erinnert mich an die Nachtsitzung der Bundesregierung, wenn du denkst, Alter, ihr hättet jetzt so viel Zeit und jetzt sitzt ihr die ganze Nacht zusammen und morgens traumt ihr dann mit solchen Augen vor die Kameras und so.
Ich habe schon so viele Meetings erlebt, wo irgendwie eben gerade die kaufmännischen Leiter von Agenturen gesagt haben, das muss jetzt aufhören. Wir müssen uns an Deadlines halten und wir machen es jetzt so, dass jede Präsentation 3 Tage vorher fertig sein muss, dass sie nochmal Korrektur gelesen und so weiter. Es hat niemand hingekriegt. Es geht einfach nicht. Alles wird auf den letzten Drücker meistens danach erst fertig.
Aber wird dann nicht der einfache Trick, dass man den Kreativen gar nicht sagt, das muss am 10. Oktober fertig sein, sondern gleich, muss schon am 25. September, der Kreative versteht das.
Der kriegt das raus. Der Kreative kommt drauf. Also auch das wurde immer wieder versucht, also quasi mit einer künstlichen Deadline und so weiter. Aber so dumm sind Kreative auch.
Das stimmt.
Irgendwie ist es, ich glaube, also alle Leute, die das versucht haben, die ich erlebt habe, irgendwann haben sie es aufgegeben und haben einfach damit ihren Frieden gemacht, dass eben Präsentationen immer oder eine Idee immer erst vorliegt, wenn es wirklich nicht mehr anders geht.
Es gibt viele Tricks. Ich habe mal gehört von Medizinern, dass es Mediziner gibt, gerade bei Männern, die zum Beispiel die Vorsorgeuntersuchung für bestimmte Krankheiten bei Männern, da wird bei Männern ein anderes Datum, also anderes Alter genannt als bei Frauen. Und da habe ich mal einen Arzt gefragt, warum ist das so? Sagt er, ja, wenn wir sagen, lieber Mann, mach diese und diese Untersuchung mit 50, dann wissen die, der kommt mit 55. Und deshalb ziehen wir es vor, bei Frauen sagen wir das richtige Alter, aber ist ein anderes Thema, ein großes Thema ist, und das will ich natürlich einmal der Transparenz wegen sagen, unsere Werbeagentur für das Hamburger Abendblatt, die den letzten großen Slogan für das Hamburger Abendblatt gemacht hat, Hamburg für immer.
Aber darf ich nochmal was zu den Männern sagen, wenn zu den 55, das ist ganz interessant, das ist ein Grund, also einer der Gründe, warum Frauen fast 5 Jahre länger leben.
Natürlich.
Als Männer. Also der wesentliche Grund ist, dass Frauen nicht so viel Scheiß machen, also Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, Alkohol, Missbrauch, Rauchen und eben die Weigerung zum Arzt zu gehen oder das zu spät zum Arzt zu gehen, das ist alles typisch Mann.
Genau.
Also Frauen sind da einfach schneller und schlauer.
So, Punkt.
Genau,
Punkt.
Aber sorry,
alles gut. Ich wollte nur sagen, also unsere Werbeagentur, Jungformat, letzter Slogan, Hamburg für immer, fürs Hamburger Abendblatt, wunderbar. Und dann bin ich da. Und natürlich ist eines der ersten Themen, was man immer hat. Ich glaube, wir waren an einem Montag oder einmal an einem Montag da, einmal an einem Donnerstag und einmal an einem Freitag. Und an einem Freitag war niemand da, außer dem, mit dem wir gesprochen haben. Es war relativ leer. Und da habe ich gesagt, wie macht ihr das denn hier in so einer kreativen Agentur mit Homeoffice? Und dann hieß es, ja, teilweise wird sogar ein Frühstück ausgegeben, damit die Leute überhaupt kommen. Also ihr habt dieselben Probleme. Und jetzt findet man aber von dir eine klare Aussage zum Thema Homeoffice. Du sagst, mit der Lebendigkeit auf den Fluren verschwindet die Lebendigkeit der Gedanken. Das ist erstmal ein schöner Satz.
Ja, ja.
Aber lässt sich daran was ändern? Weil selbst ihr habt Probleme, die Leute wieder ins Büro zu kriegen, an bestimmten Tagen zumindest.
Auf jeden Fall. Also ich halte es für eine traurige Entwicklung, gerade in der Kreativwirtschaft, wo eben auch emotionale Begegnungen, Zwischentöne, Bemerkungen, Lachen und so weiter, also Reibung nötig ist und auch zu guten Ideen führt. Ich finde es sehr schade. Dazu kommt, dass dadurch, also durch diese Homeoffice-Geschichte, sind auch die, kann man als Agentur auch keinen Unterschied mehr machen, weil die Bildschirme sehen alle gleich aus. Mhm. Also man kann die Kultur, die bei uns sehr intensiv immer gelebt wurde, die kann man nicht mehr so deutlich machen, wenn die Leute gar nicht mehr kommen, sondern zu Hause sind. Und natürlich, also die gesamte Industrie, aber natürlich auch die Kreativwirtschaft versucht mit allen möglichen Mitteln die Leute wieder zurückzuholen.
Aber das Interessante ist ja, wenn es jemandem gelingen müsste, jemanden zu verführen, wieder ins Büro zu kommen, dann müsste es doch eine Werbeagentur sein, oder?
Eigentlich ja, aber wir schaffen es eben auch nicht. Es ist, also ich finde es schade. Ich finde es schade und vielleicht haben wir es noch nicht gut genug versucht. Ich bin überzeugt davon, die Ideen werden besser, die Produktivität wird messbar besser. Mhm. Also da gibt es Messwerte, dass die Produktivität durch Homeoffice sinkt, aber eben auch die Ideen werden besser.
Aber die Bereitschaft, das steht auch bei dir im Buch, das haben wir hier auch in der Redaktion erlebt. Man hat ja früher, das muss man ja sagen, mehr oder weniger Tag und Nacht verbracht im Büro. Es gibt bei dir die schöne Anekdote, wenn dann irgendwie nachts abends um 21:30 sich ein Kollege eine Jacke anzog, offensichtlich im Bestreben nach Hause zu gehen, sagte eine Kollegin dann: Oh, ist dir kalt? Genau. Also, und genau. Man muss sagen, diese Zeiten sind vorbei. Und wenn du darauf guckst, nun bin ich noch einen Tick jünger als du, aber wenn du darauf guckst, denkt man sich so, haben wir damals eigentlich alles richtig gemacht? Oder ist man so ein bisschen neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, würde ich sagen, vielleicht nicht so viel Spaß an der Arbeit haben wie wir, aber dafür Spaß an anderen Dingen?
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, es ist schwer, für mich schwer zu beurteilen, weil ich hatte immer viel Spaß an der Arbeit. Das heißt, ich erinnere mich, dass ich sehr oft am Sonntag mich richtig auf den Montag gefreut habe, weil da waren wieder alle da, da konnten wir gemeinsam an Ideen arbeiten, wir konnten uns hinsetzen, über Ideen reden, optimieren, Sachen an die Wand hängen und so. Also das habe ich genossen. Und auch Präsentationsnächte, die natürlich eben unvermeidlich waren, weil, wie du sagst, Ideen werden immer erst fertig, wenn es nicht mehr anders geht. Mhm. Präsentationsnächte habe ich oft als gemeinsames Event erlebt. Also da waren dann irgendwie vielleicht noch 10 Leute in der Agentur, ein paar Pizzakartons und so, und dann hat man bis nachts hat man optimiert und war stolz drauf, das Beste gegeben zu haben. Sprich, ich habe eigentlich erst, als ich dann ausgestiegen bin, habe ich gemerkt, wie schön es ist, wenn man Zeit hat. Das habe ich vorher gar nicht mitgekriegt. Und wie schön es ist, natürlich, wenn man mal sinnlose Reisen machen kann. Gab es vorher auch nicht. Bei mir war alles schon sehr durchgetaktet. Und gerade als Selbstständiger, als wir dann die Agentur hatten, muss ich zugeben, da Urlaube konnte ich nie richtig genießen, sondern ich habe mich dabei ertappt. Ich guckte dann aufs Meer, aber anstatt irgendwie das Meer in seiner ganzen Schönheit zu erleben, habe ich mir gedacht, okay, ich sitze jetzt hier am Strand, und während ich hier am Strand sitze, ruft mein Wettbewerber gerade alle meine Kunden an, und der andere Wettbewerber gräbt an meinen besten Leuten herum. Also ich habe das nie richtig genießen können, weil natürlich also der Druck der Verantwortung und auch der Ehrgeiz, den wir hatten, eben nicht irgendeine Agentur zu sein, sondern schon irgendwie eine besondere Agentur, der hat mich jetzt nicht gerade entspannt gemacht.
Trotzdem haben Holger und du es geschafft, und das gelingt ja gar nicht so vielen, rechtzeitig den Absprung zu schaffen, ist das falsch, aber rechtzeitig zu sagen, Dankeschön, wir geben das in andere Hände. Und ich erinnere mich, Peter Ficke, aktuell Chef von Jungformat, war einer der ersten in diesem Podcast, den es jetzt aber schon seit 7 Jahren gibt. Das heißt, der ist schon ganz schön lange dabei. Wie habt ihr das so gut geschafft? Weil man könnte jetzt ohne Ende andere Beispiele nennen. Wir hatten neulich den ehemaligen CEO von Engel und Völkers da, Christian Völkers, der immer noch irgendwie im Unternehmen hängt, und viele andere, das vielleicht abschreckendste Beispiel, Eugen Block, andere Branche. Wie habt ihr das geschafft dann, dass es so ja total reibungslos ging und ihr dann ja offensichtlich auch im Frieden gegangen seid und, Achtung, euch dann ja nicht mehr eingemischt habt und auch nicht mehr einmischt großartig?
Ja, so ist es. Also wir haben uns, Holger und ich haben uns vorgenommen, dass wir auf keinen Fall gleichzeitig rausgehen, sondern dass wir das anders vertakten. Also das heißt, dass ich oder einer von uns mindestens 3 Jahre länger bleibt, damit da nicht so ein Bruch entsteht. Und dieses Los, länger zu bleiben, habe ich dann gezogen.
Habt ihr wirklich gelost? Nee.
Nee, haben wir nicht gemacht. Aber nee, das war dann schon klar. Zumal Peter Figge, der vor 15 Jahren kam, also schon seit 15 Jahren ist er unser CEO und auch ganz wesentlicher Partner natürlich, der hat ja eher Holger Jung ersetzt als mich. Also er ist ja eher Berater und Kaufmann und nicht kreativer. So gesehen war es für Holger Jung relativ einfach, dann das Zepter zu übergeben. Und ich muss ihm hoch anrechnen, das hat er sehr konsequent gemacht. Also der hat nicht irgendwie dann noch so reinregiert, sondern der ist raus. Ich glaube, es gab sogar eine symbolische Übergabe vom Agenturschlüssel oder irgend sowas an Peter Figge und du machst das jetzt. Und dann hat er sich rausgehalten und war nur noch als Berater. Und uns ist es gelungen, und ich bin dann noch geblieben ein paar Jahre, aber habe dann auch irgendwann gemerkt, oh, jetzt wirst du schlechter, jetzt störst du eher, als dass du hilfst, und bin dann auch raus. Und was schon besonders ist, ist ja schwierig mit Nachfolgen. Mhm. Also man erlebt ja immer wieder oder in der Wirtschaftspresse Dinge, die schiefgegangen sind, wo dann die Gründer plötzlich wieder mitmischen oder und wir haben das entweder gut gemacht oder auch sehr viel Glück gehabt, weil wir treffen uns nach wie vor regelmäßig zu dritt, auch heute. Also ich war vorhin mit Peter Figge und Holger zusammen.
Weil das Unternehmen auch noch euch dreien gehört.
Genau. Richtig? Genau. Also nicht nur uns dreien, sondern im Wesentlichen uns dreien. Und wir reden über die Herausforderungen, die es natürlich gibt, mehr denn je vielleicht sogar. Und wir verstehen uns. Also das heißt, wir sind nicht immer einer Meinung, sondern ich bin da immer ein bisschen der Querschläger. Aber wir verstehen uns.
Und wie ist das dann, wenn du in die, wie oft bist du im Büro?
Wie oft gehst du da durch? Selten. Also ich würde mal sagen, zweimal im Monat.
Okay. Und wie ist das dann, wenn dann sozusagen, also das ist ja, da so eine lebende Legende durchgeht. Und dann sind ja viele junge Leute, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, mit Michael Stich erlebt. Da bin ich durch die Redaktion mit Michael Stich gegangen und wir gingen an zwei Kolleginnen vorbei. Eine war 20, eine war Mitte 40 und die eine blieb stehen mit offenem Mund und sagte, Michael Stich. Und die andere sagte, wer? So, also wie ist das dann? Also sprechen dich die jungen Leute an? Wissen die, ach guck mal, das ist der, oder sind dann da wirklich, wo du dann durchgehst und sagst, Leute, wer war das denn? Ist das ein Kunde gewesen? Sprichst du mit den Leuten, was tust du dann?
Also heute habe ich gehört, das hat Holger erzählt, er musste sich vor kurzem ausweisen in der Firma. Das war sehr lustig, weil er war in der IT und wollte an seinem Laptop irgendwas optimieren und ja, die ITler, die Abteilung, die kannten ihn nicht oder die wussten nicht, wer es ist und die fragten dann, wer er ist und er hat dann versucht, er hat gesagt, ich bin Holger Jung und diese Firma heißt doch Jung von Matt und kommst du vielleicht drauf? Und er kam aber nicht drauf und wollte einen Ausweis sehen und Holger hat sich dann ausgewiesen und dann hat der Kollege gesagt, ich meinte immer, die Firma heißt Jung von Matt, das sei Jung sein Vorname und von Matt, also das sei eine Person.
Ach so.
Das war also genau, der wusste nicht mal das. Aber so ist das eben mit einer Firma. Also eine Firma wird älter und irgendwann sind die Gründer nicht mehr so wichtig und auch nicht mehr so präsent. Und
ist auch nicht schlimm?
Überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist ja auch wichtig und gut. Also das macht's ja der nachfolgenden Generation viel leichter, als wenn man immer da die alten Götzen vor sich hat.
Ihr könntet auch eure Anteile verkaufen oder weitergeben, habt es aber bisher nicht getan. Warum eigentlich nicht?
Genau, weil wir die schlicht und einfach, weil wir diese besondere Kultur, diese besondere Firma schützen wollen und weil wir überzeugt davon sind, dass ein Verkauf den kreativen Geist einer Firma auf Dauer ruiniert. Nicht sofort, also meistens ist es so, wenn eine Agentur verkauft wird, dass sie im ersten, zweiten Jahr noch mit Samthandschuhen angefasst wird vom Käufer. Also, aber sobald dann mal ein schlechteres Jahr ist, dann greift die Hand meistens nach Geld und dann wird's unschön. Und es ist schon fast ein bisschen traurig, jetzt für uns nicht unbedingt, aber dass es in unserem Markt, also im Markt der Werbeagenturen, gibt es praktisch keine Unabhängigen mehr. Also von den Großen gibt es genau noch zwei. Die eine heißt Serviceplan und die andere sind wir. Aber die alle anderen größeren Werbeagenturen haben sich dem Teufel, haben einen Käufer gefunden. Käufer wie Teufel, sorry.
Das Kind.
Versprochen.
Trotzdem stellt sich ja mal irgendwann die Frage, was ihr mit diesen Anteilen macht. Gibt es, wenn andere Unternehmer hier drin sitzen, dann sprechen die oft über ihre Kinder, die eines Tages in die Firma einsteigen. Gibt es bei euch so eine Variante?
Nee, Kinder nicht, aber natürlich Partner.
Ja.
Also wir haben ja, also die Firma hat, ich weiß nicht genau wie viel, aber vielleicht 10, 15 Partner, die auch beteiligt sind. Und diese Reise geht weiter. Sprich, unsere Anteile schmilzen ab, also werden nach und nach übergeben. Aber die Idee ist, dass das eine unabhängige, partnergeführte Agentur bleibt.
Du hast dein Buch Am Ende genannt. Und ist es ein Fazit deines beruflichen Schaffens. Ist es tatsächlich so, also arbeitest du nicht mehr? Sitzt du jetzt, wenn du am Meer sitzt, dann siehst du das Meer? Übrigens finde ich interessant, weil ich das ganz neu gerade im Urlaub hatte und mir ging es so, ich saß 5 Stunden am Meer und ich habe mich eigentlich, in meinem Kopf hat sich nur mit dem Meer beschäftigt. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Das ist ein schönes Zeichen.
Aber für den Arbeitgeber, ich habe ja nicht eine Sekunde ans Armblatt gedacht. Das ist vielleicht doch mal ganz schön, ja.
Ja, genau. Nee, heute mache ich halt andere Sachen.
Ja.
Also ich mache halt nicht mehr Werbung. Ich mache jetzt meine Konzeptkunst-Dinge. Demnächst eine Ausstellung in Hamburg.
Wow.
Meine erste Ausstellung in Hamburg.
Wann wird die sein? Wo wird die sein?
Die wird Mitte November eröffnet in einem Pferdestall am Pferdemarkt.
Okay, genau. Mit deiner Konzeptkunst.
Mit meiner Konzeptkunst, also mit einer neuen neue Ausstellung mit neuen Arbeiten, die ich noch nie gezeigt habe und da freue ich mich drauf.
Ist das so ein bisschen auch eine Entschuldigung dafür, dass du ja diesen nicht zu verzeihenden Fehler gemacht hast, diese Stadt nach 35 Jahren zu verlassen?
Ja, es ist so ein Coming Home schon, also so sehe ich es. Und ich bin in Berlin nicht warm oder noch nicht warm geworden. Ich glaube auch nicht, dass das noch passiert.
Aber trotzdem hat man den Eindruck, du hast da ja ein Haus geschaffen, was ein Kunstwerk für sich ist. Ich will jetzt nicht über die weibliche Brust auf dem Dach sprechen. Das kann man 100 Mal nachlesen. Und trotzdem hat man den Eindruck, du willst da bleiben. Warum? Diese Rückkehr nach Hamburg?
Wegen dem Haus.
Okay.
Also da muss ich wirklich sagen, das Haus hält mich. Weil das Haus ist schon maßgeschneidert, das ist nicht vermittelbar. Also das kann man nicht verkaufen, das kann man nicht vermieten, sondern das ist so individuell, also jeder Quadratmeter ist individuell. Und das Haus hält mich schon in Berlin, aber bisher nichts anderes, muss ich sagen.
Stimmt es, dass das Haus eigentlich ein hässliches Haus war im ersten Blick?
Die Front war sehr hässlich.
Das meine ich, genau.
Genau, die Fassade war wirklich die hässlichste von der ganzen Straße. Und meine Frau hat das festgestellt, nachdem wir es gekauft haben. Da war ich ein bisschen ernüchtert.
Das ist schön, wenn das man dann danach sagt, ist schon ganz schön hässlich.
Genau, das ist uns vorher nicht aufgefallen. Dann schon. Und ich war dann eben ein bisschen deprimiert und habe ihr dann versprochen, ich sorge dafür, dass es das meist fotografierte wird. Und das habe ich geschafft. Also es ist wirklich das meist fotografierte Haus der ganzen Brunnenstraße. Die Brunnenstraße ist lang.
Und du hast einen Flügel noch da drin stehen, ja?
Flügel,
richtig? Du kannst nach wie vor nur ein Stück spielen, aber das ist sehr
ein
gut.
Ein Stück, ja, doch, das kann ich, das spiele ich sehr gut, ja, doch. Also könnt auftreten. Ich bin auch schon aufgetreten, übrigens auch in Hamburg, live in Hamburg, in Paris, in New York. weil überall, wo ein Klavier steht, setze ich mich hin und spiele. Und in Hamburg war es am Flughafen.
Das ist übrigens eine verrückte Idee. Man muss ja einfach nur, das hast du gemacht, ein Stück, welches Stück war es, ist es bei dir?
Mondscheinsonate.
Genau, ein Stück bis zur Perfektion spielen.
Reicht.
Und wenn du dich dann an ein Klavier denkst, denken alle, mein Gott.
Genau, das ist ein Pianist.
Und niemand fragt danach, niemand traut sich dann zu sagen, können Sie noch ein zweites Stück spielen?
Nee. Ich stehe auf, verbeuge mich und gehe.
So, ich hoffe, du stehst jetzt nicht auf und verbeugst dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es hat riesen Freude gemacht. Wir haben wahnsinnig überzogen. Wir sind jetzt gleich bei einer Stunde. Was aber nicht.
Oh, mein Zug.
Was? Wann
nach
geht
Berlin.
Dein Zug nach Berlin, kriegst du noch. Vielen Dank und viel Erfolg im November mit der Ausstellung.
Danke vielmals.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.